Jetzt 16 Uhr, nicht mehr die Primetime, so viele Gesichter hier zu sehen, obwohl da nicht der Pinguin drauf ist und auch entsprechend das Thema Security. Dafür schon mal vielen Dank. Ich würde mal kurz mit einer Einordnungsrunde, damit ich so ein bisschen den Talk auch kurz gestalten kann. Es war natürlich geteasert in Richtung Softwareentwickler, aber wenn jetzt hier keine Softwareentwickler sitzen oder zu wenig, können wir auch ein bisschen variieren. Deswegen mal so in die Frage, wenn wir DevSecOps mal so als Buzzwords nehmen, wer ordnet sich denn hier so als Developer ein? Cool. Okay, super viele. So Security Guys and Ladies, of course. Und Ops. Auch ein paar. Cool. Und last but not least, weil die Frage muss sein, kennt ihr alle OpenBSD oder kennt ihr OpenBSD? Cool. Okay, kurz mal ein, zwei Worte zu mir. Ja, Rafael Sadowski mein Name, bin jetzt mittlerweile roundabout 9 Jahre OpenBSD, Maintainer, Contributor. Angefangen so ein bisschen als Fanboy, fand das Projekt immer sehr interessant. Meine Güte, da gibt es irgendwelche crazy people, die einfach nur sich mit Security beschäftigen und dann ein ganzes Betriebssystem gebaut haben. Und fand das entsprechend spannend und habe dann angefangen, Sachen zu portieren in meiner Uni-Zeit und bin dann irgendwann mal in das Projekt eingeladen und entsprechend fester Bestandteil nun seit 9 Jahren. Blogge ab und zu, rsadowski.de, da so ein paar Blogs, relativ OpenBSD bezogen, relativ Security bezogen. Wer mal reinschauen möchte, herzlich eingeladen. Und komme aus Nürnberg bzw. lebe dort. Ich denke mal nicht, dass man mir irgendeinen Akzent anhört, sozusagen. Ich komme auch entsprechend ursprünglich aus Hannover, Göttingen. Alright, zur Agenda für heute. Wir beschäftigen uns mal ganz kurz mit OpenBSD. Da sich so viele hier gemeldet haben und alle irgendwie OpenBSD kennen, da sind viele Informationen so dabei, die ich sagen würde, kennen nicht so viele, um da mal so einen guten Überblick zu bekommen und jedem so eine Baseline zu geben. Ganz kurz der Blog OpenBSD. Dann schauen wir uns das, ja, sozusagen das Haupttopic an, wo OpenBSD seine Stärken hat und wieso es denn so vermeintlich sicher ist. Und last but not least, ein weiterer großer Block ist, dann gucken wir uns halt an, wie arbeitet das Projekt intern, was sind sozusagen die Standards, worauf wird geachtet, was sind so ja, unsere Way of Work, unsere Best Practices, wenn es um Security geht. Und zum Schluss noch Technologieansätze, wie man Software sicher designen kann. Fangen wir mit einem kleinen Abriss mit OpenBSD an. Also was viele immer bei OpenBSD so ein bisschen vergessen, dass es nicht wie aus der Linux-Welt ist. Entsprechend, wir haben einen Kernel, wir haben die GNU-Tools, wir haben ein anderes Ökosystem, mittlerweile Systemd, und flanschen daraus eine Distribution zusammen. Und das ist unser Betriebssystem. OpenBSD verfolgt halt ein geschlossenes System. Also wir haben sozusagen alles das, was ich gerade aufgezählt habe, aus der Linux-Welt, nicht von irgendwelchen anderen Projekten, sondern als Kern intern integriert. Wir unterstützen auch so die Standardarchitekturen, die man hier sieht. Ich glaube, die interessanteste ist für viele immer noch AMD 64, also die x86er, und mittlerweile entsprechend für viele auch sehr interessant ARM 64. Wir haben entsprechend alle 6 Monate ein Release, der ist dann 6 Monate stable, und dann geht sozusagen wieder der nächste Release-Zyklus, und wir haben sowas, etwas, was sich sozusagen minus current nennt. Wer sozusagen Motto unter Arch Linux unterwegs ist, das ist das Rolling Release von uns. Das ist auch das, was sozusagen die meisten bis alle Developer nutzen und natürlich für Production-Systeme halt die Stable Branches. Kommen wir zu so einem kleinen Überblick zu den Project Goals. Und da wird schon eine Sache, ja, die ein bisschen provokant ist. Wir versuchen natürlich, das Nummer 1 sicherste Betriebssystem der Welt zu sein. Und das ist etwas, was jedes Projekt auch mitnehmen kann. Wenn Security ein Bestandteil sein soll, dann baut euch einen Slogan daraus. Baut euch ein Ziel darauf. Weil das sozusagen auch neue Entwickler, neue Kontributoren, die ins Projekt reinkommen, gleich als Headline sehen. Okay, hier ist Security wichtig. Muss ich also ein bisschen drauf achten? Oder hier ist das Ziel, das zu erreichen. Wenn das nur so ein paar wissen, dann verliert es an Substanz. Und wir versuchen mit dem Betriebssystem, unser Ziel ist halt Security und zusätzlich der andere Faktor ist halt für Entwickler die beste Entwicklerplattform zu sein, die auf OpenBSD entwickeln möchten. Wir nutzen natürlich entsprechend nur Lizenzen, die in Richtung einer BSD-License gehen, also eine ISC und etc. pp. MIT wäre auch noch so etwas, wobei das entsprechend nicht in der Codebase ist. Also in die Richtung die progressiven Lizenzen. Und last but not least, so unter dem Motto die Standards, wir fokussieren uns da ganz stark auf den POSIX-Standard. Die entsprechenden anderen hier aufgelisteten sind auch historisch natürlich betrachtet, aber POSIX ist halt unser Standard. Und das ist nicht zu vergessen, wir gehen nicht diesen Weg, entsprechend diese Pseudo-Standards nicht böse nehmen, aber so eine Free Desktop ist halt aus meiner Sicht jetzt persönlich gesprochen ein Pseudo-Standard, genauso wie diese ganzen Themen, die entsprechend die GNU-libc oder die entsprechenden Linux-Standards, die vom Kernel kommen, sowas wie UDEV beispielsweise. Das vermeiden wir halt, diesen Weg zu gehen. Entweder wird das in Richtung POSIX upstream gepusht, diese Standards, oder wir versuchen das entsprechend zu vermeiden, dass wir sie implementieren müssen. Und bis jetzt ist es uns ganz gut gelungen, das zu tun. Der Versuch, genau das, was sozusagen auch jedem Open-Source-Projekt so manchmal schwierig fällt, manchmal einfach. Ihr habt ja das Zitat vorher gesehen, das ist das ganze Gossip-Zeug. Also wir versuchen wirklich von politischen oder menschlichen Diskussionen weg zu technischen zu gehen. Und wie vorhin erwähnt, natürlich die 6-monatige Release-Zyklus, das als Projektziel definiert. Nice to know, viele werden es wissen, wir haben sozusagen das Projekt. Es ist ein reines Open-Source-Projekt. Wenn man sich die mit der Historie anschaut, dann lernt man ganz viele spannende Sachen, weil es unglaublich alt ist und auch zu Zeiten, wo wir sozusagen noch nicht mal wussten oder wo das Internet einfach nicht dazu da war, um richtig Open-Source-Code zu scheren, wo OpenBSD halt auch ein Projekt, das sehr viel Pionierarbeit geleistet hat. Und der Leader dahinter ist Theodoret, ein Kanadier, entsprechend auch Motivator dieses ganzen Teams. Und ja, wir sind roundabout 80 Entwickler. Wenn man es mal hochrechnen würde, Statistik sind wir sogar 100. Also da die letzten 20 sozusagen, die immer mal ein Commit pro Jahr haben. Es gibt eine Foundation dahinter, die ist auch entsprechend Kanada-based, die das Ganze irgendwo ein bisschen finanziell unterstützt, beziehungsweise durch Spenden organisiert ist. Und was hier auch sehr spannend ist, was viele nicht wissen, wir haben entsprechend Releases, beziehungsweise Package Builds sind Airgapped kreiert. Das ist natürlich in so einer Welt, in der wir über GitHub, GitLab und Co. und andere Plattformen reden, was man nicht so in diesem Ökosystem machen kann, sondern entsprechend nur, wenn man die Infrastruktur selber hostet und betreibt, wie das Projekt das tut. Wir spielen nicht dieses wilde CVE-Game, dass wir irgendwie, wenn wir Security-Bugs haben, da irgendwas draus machen. Wenn jemand eine CVE registrieren möchte, dann darf er das gerne tun. Dem ganzen Projekt ist das komplett egal. Für uns ist es halt ein Thema, wenn wir einen Security-Fix haben, dann wird er sofort committed. Sowas wie ein Embargo gab es historisch mit den großen Tech-Companies mal, aber auch in der Art minimal und die letzten Jahre gar nicht mehr. Man fixt es sofort und es ist sofort im CVE gespeichert. Das ist sozusagen die Philosophie dahinter. Wir verfolgen eine Strategie, die man auch in anderen großen Projekten adaptieren kann oder es wird adaptiert, ist das Thema, wenn man ein großes Projekt hat, wird es schwierig, sozusagen überall gute Codequalität zu schaffen. Also wir brauchen sozusagen pro Subsystem, sei es sowas wie das USB-Subsystem, der Kernel selber jetzt so als zentraler Punkt, irgendwie das File-System, da halt Owner, die sozusagen ein spezielles Wissen aufbauen. Das werden wir noch im Kontext gleich AI noch ein bisschen weiterhören. Also das ist sozusagen unser Way of Work und der aller leider, also für mich auch selber so, es ist schwierig, aber ja, wir verfolgen da einen evolutionären Ansatz. Keine Revolution. Heißt, keine super riesigen Feature auf einmal rein. Klappt einfach nicht. Klappt in Context Security einfach extrem schlecht. Wir unterstützen einen Haufen von, wir unterstützen eigentlich so gut wie alles an Major Open Source, wo ich ganz stolz und zufrieden bin, wenn ich auf die anderen Linux-Distributionen oder mir mal eine installiere, dann fehlen mir meistens immer irgendwelche fancy Rust-Tools, die ich da auch manchmal ganz gerne nutze. Die haben wir in unserem Portstream immer eigentlich auch dabei. Es gibt eine wunderbare Liste mit so allen Innovationen. Das ist so ein bisschen, wer mal in die Historie gucken möchte. Das ist nur ein Ausschnitt, das geht irgendwie so tapetenlang. Sehr, sehr spannend, was sozusagen aus dem Hause OpenBSD kommt. Und wenn man sich so ein bisschen auf das System nochmal einschießt, was sind so die Use Cases, was ist das System? Also der Fokus ist, Developer-Freundlichkeit zu sein. Also wir möchten sozusagen, dass Entwickler dieses System dann halt entsprechend auch für sich in der Entwicklung und auch produktiv nutzen können. Wir haben eine awesome Firewall, immer noch. Das Punkt. Unser Fokus ist auf Defaults, die sozusagen ein System, ich installiere es mir und kann es gleich nutzen für fast alle meine Use Cases. Und wenn ich etwas noch dazu möchte, dann gibt es noch ein, zwei kleine Knöpfe, die ich drücken kann. Es ist ein smoother Upgrade-Prozess. Ich nutze das auf mehreren Systemen für mich selber produktiv und auch für einige meiner Kunden. Und ich hatte in den letzten 10 Jahren noch nicht einmal einen Punkt, wo ich sozusagen ein Upgrade, also sprich den 6-Monats-Zyklus, Probleme hatte. Entsprechend die Security Innovations, die wir eben gerade so initial gesehen haben, als Server, als Desktop-System. Entsprechend bei mir nutze ich sozusagen alle meine Desktop-Systeme sowie auch Server-Systeme damit. Bin damit sehr, sehr zufrieden, was die Stabilität und über Security hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Ein weiterer Punkt ist, es ist ein, wie eben gerade erwähnt, ein allumfassendes System. Ich habe da sehr viel drin. Ich hätte da einen Webserver, ich hätte da Load Balancer, ich habe einen NTP-Server, ich habe SSH drin. Also eigentlich alles, was ich so wirklich brauche. Ich brauche da fast nichts mehr installieren. Aber es sind alles Eigenentwicklungen, die diesen Best Practices, die wir uns gleich nochmal anschauen, folgen. Und wer sozusagen OpenBSD immer noch so nicht kennt, nicht greifen kann, so ein kleiner Blick, was es da sozusagen noch andere Projekte entsprechend gibt, die in diesem Kontext weiterentwickelt werden, beziehungsweise im Dach, im Haus OpenBSD, wahrscheinlich das bekannteste OpenSSH. Und kurz zusammengefasst, wieso ich jedem hier, der Software entwickelt, und ich spreche nicht nur spezifisch auf C oder C++ Code, wo wir so ein bisschen so unseren Fokus die letzten Jahre natürlich gesetzt haben. Ich kann nur jedem empfehlen, seinen Code auf OpenBSD mal laufen zu lassen. Warum? Weiß, wie es hier steht. Entsprechend, OpenBSD ist wirklich eine gefährliche Umgebung für Code. Und das liest man immer wieder mal so von ein paar Personen irgendwie in den Social-Media-Posts und so weiter. Code stürzt dann ab, Code beendet, aber eigentlich ist der Code richtig, etc. pp. Also das zu benchmarken ist ein einfacher Test. Eine VM ist schnell aufgesetzt, Code kompiliert unter OpenBSD und mal laufen lassen und gucken, wie sich der eigene Code bzw. die Software entsprechend unter diesem System verhält. Kurz 4 Slides, ganz schnell. Way of Work, wie operieren wir? Hauptsächlich auf Mailinglisten, also ganz klassisch entsprechend mit Plaintext-Code. Es gibt einige Mailinglisten, darüber wird entsprechend Code contributed, nirgendwo anders. Es gibt einen ganz einfachen 4-Augen-Prozess, den man entsprechend, aus meiner Sicht irgendwie ist das, sollte der schon überall drin sein, in jeder Softwareentwicklung, ganz einfach ist, schau mal bitte meinen Code an, ist das okay? Irgendjemand, der Commit-Rechte hat, beziehungsweise entsprechend einen CVE-Account hat, muss es bestätigen und sagen, ja, ist okay. Und das Wichtigste an diesem Modell ist, es ist nicht nur, es ist ein Okay, sondern ich teile auch die Verantwortung damit. Wenn es dann hinfällt, sind zwei dran schuld. Nicht schuld, aber zwei sind sozusagen responsible dafür und müssen dann dafür entsprechend schnell agieren, falls es dann doch zu irgendwelchen Komplikationen gibt. Also man geht sozusagen diesen Weg. Und das ist wichtig, weil, wenn man sowas, so ein Verhältnis dieses Shared Responsibilities Modells implementieren kann bei seinem Code Review. Nicht nur so, ja, ich habe es geguckt. Ja, es war doch sein Code, jetzt fix das doch mal. Ich war ja nur der Reviewer. Dieses Konstrukt gibt es nicht. So schaut das aus. Ich glaube, das ist sogar vom 11. März. Ganz normal Plaintext Code. Kurz gesagt, was es ist. Ein wunderbares Okay-Fragezeichen. Es wurde bestätigt. Und dann sieht so beispielsweise ein Commit aus. Und man achte, es gibt halt unten immer diesen Okay. Man referenziert dann halt auf jemanden, der es gereviewt hat. Last but not least operieren wir entsprechend auch sehr persönlich. Also der Kern der Entwickler versucht halt entsprechend auf Hackathons oder an Hackathons teilzunehmen, weil es ist nochmal ein anderes Verhältnis, wie man miteinander programmiert. Auch bezogen auf sowas wie Supply Chain Security. Kenne ich meine Person, mit denen ich da entwickle, sehe ich die immer wieder über Jahre, etc. pp. So, ein, zwei Takeaways. Also, das Wichtigste lässt sich überall implementieren, in jeder Softwareentwicklung, kein Commit ohne Approval. Also Approval auch wirklich dieses Thema Shared Responsibility. Weil ein GitHub, okay, ist mittlerweile so schnell gemacht, aber wenn man das Mindset hinbekommt, dass dann zwei dafür entsprechend verantwortlich sind, macht das Ganze schon ganz anders. Dann der nächste Punkt natürlich, kleine Diffs, weil wir sind halt nur Menschen und wenn wir es in Richtung Security denken, je größer es wird, je größer und je komplizierter und je mehr Code es ist, umso schwieriger diesen zu greifen. Auch wenn er nur zum Review ist, ist unser Fokus sozusagen Diffs so klein wie möglich. Und wir versuchen das einfach in dem zu lösen, weil es sagt sich natürlich so einfach, dass wir auch gerne große Diffs lesen, aber dann sagen, lass uns versuchen, das iterativ zu zerbrechen, dass wir es committen können, ohne dann sozusagen diesen ganzen großen Diff. Meistens ist das auch möglich. In fast allen Fällen war es bis jetzt immer möglich, dass man gesagt hat, wir können es aufsplitten, über Iterationen gehen und immer klein. Und das ist nämlich dieser Punkt, vor dem wir jetzt, glaube ich, alle stehen. Das ist das Thema AI-Generated Code. Ich habe mal dieses Vibe-Coding X4, da gab es vor kurzem nämlich was auf der Mailing-List. Da hat jemand den X4 File-System-Driver entsprechend implementiert für OpenBSD. Ich habe den Code gar nicht gesehen. Es muss gigantisch groß gewesen sein. Es war auch natürlich nicht in der E-Mail drin. Das sind so Themen so, wie soll man das reviewen? Und das ganze Thema ist nicht mal, wie soll man das reviewen? Das Thema ist, wir möchten ja, gegen AI-generierten Code hat zum Schluss niemand was, wenn mir wenigstens der Ersteller davon sagen kann, was da passiert und wieso es passiert und was da genau gemacht wird. Aber dieser Lack fehlt meistens und wir haben das Thema halt was wir wahrscheinlich gerade jetzt mit diesen, ich habe den ganzen Thread noch nicht durchgelesen, aber das Thema Lizenzen. Weil wenn ich da X4 sehe, dann weiß ich, der Next Token ist auf jeden Fall GPL lizenziert gewesen, den er da generiert hat. Das ist so ein Thema, schwierig, was es also aus der Sicht von OpenBSD sieht. Wir haben da bis jetzt noch keine offizielle Regel gestellt. Wenn es eine geben wird, ist es ein One-Liner. Da würde ich drauf wetten. Und das vorhin das Thema erwähnt, es geht einfach nicht, wenn man security-minded ist, dass man diesen revolutionären Weg geht. Revolution heißt, ich komme da mit einer tollen, super großen Idee her. Und das ist klar, es ist schwierig in einer Security Culture irgendwie zu etablieren. Aber gut, nun genug so ein bisschen zu OpenBSD und lass uns mal auf die Thematik kommen, was OpenBSD so stark macht und wieso OpenBSD das sicherste Betriebssystem der Welt ist. Das ist natürlich immer noch zu betrachten, welche Metrik man hernimmt. Die Frage war gerade, ist es das? Es gibt einen wunderbaren Talk von 2017. Ich habe mir einfach nur ein, zwei Slides hier entsprechend kopiert. Ist von Siadrat, Migrations and the Real Security Features. Und dieser Talk beschreibt einfach nur seine Arbeit oder die Arbeit des Projektes. Das sind über 25, und dieser Talk ist 2017, also somit geht es so in Richtung die 30 Jahre Arbeiten an Mitigations. Hier ist so ein kleiner Zoo davon, das ist wirklich nicht alles. Vieles sind auch so mal alte Sachen, die mittlerweile überall so Einklang gefunden haben, selbst in Windows-Kernel, selbst in Linux, vieles davon gibt es auch entsprechend in Linux. Manches ist sehr speziell, gibt es entsprechend nur unter OpenBSD. Ich glaube, ohne jetzt es irgendwie negativ zu gestalten, vieles, was wir hier sehen zum Beispiel, gibt es unter Linux, muss man entsprechend aktiv einschalten, aktivieren. Und was sind noch ein, zwei Worte, was ich sehr spannend finde, was so, was viele nicht wissen, zum Beispiel, wenn man da unten den SSHD entsprechend relinking, wir zu jeder Boot-Time relinken wir erstmal den Kernel neu und auch entsprechend gewisse kritische Services. Eigentlich fast alle Services, die gegen libtls entsprechend linken, um einfach, weil wir bei jedem Linking-Prozess, ich weiß gar nicht, ob das, gehen wir mal davon aus, Linux hat das entsprechend auch, also jeder Linking-Prozess ordert meine Libraries entsprechend neu ein. Wir haben da noch ein bisschen mehr Themen, die wir sozusagen beim Linking machen, was Randomization angeht. Aber das ist so eine Thematik, die wir dann halt machen. Wir haben sozusagen jedes Mal eine neue Binary, was kritische Services angeht, und das wäre SSHD, und den Kernel. Wir möchten damit einfach vermeiden, zum Beispiel, dass überall die libc beispielsweise, die ja immer sonst ihre festen Positionen hat, also sprich die Symbols, dass wir die an verschiedene Stellen bekommen. Aber side note away, und lass uns noch kurz mal dieses Thema Mitigations, weil es wird immer gerne so ein bisschen in was Performance-Technisches eingezogen. Also hier entsprechend Mitigations sollen einfach nur kleine Tweaks sein, kleine Helper, die sozusagen den Angriffsvektor unglaublich schwierig machen. Das heißt, der Impact soll wirklich klein sein bei normalen Operationen, aber sehr groß bei, wenn wir sozusagen einen Attack-Vektor haben. Das ist die Definition von Mitigations. Und weil dem Vortragtitel ja auch das Thema rigoros war, das ist sozusagen eins, was uns ein bisschen unterscheidet von anderen Implementation. Also bei uns ist nicht das Thema fail safe, fail grandly, fail was auch immer. Versuche es nochmal, versuche irgendwie deinen Service am Leben zu halten, sondern der Fokus ist fast in allen unseren Services das Thema fail closed. Was heißt das? Wenn etwas passiert, was unerwartet ist, ist danach Schluss. Und hier ein Beispiel, wie radikal wir das entsprechend meinen, das ist ein Ausschnitt aus dem Kernel. Heißt nichts anderes, wenn der Kernel selber an irgendeiner Stelle, weil es irgendein Entwickler gemacht hat oder weil es irgendwie passiert ist oder weil wir irgendwie irgendeinen Angriffsvektor haben, dass das ausnutzen möchte, irgendwo Memory allokiert haben, der auf einmal schreibend und ausführbar ist, dann sagt der Kernel Panic, adios. Und das ist halt der Kernel. Dann ist halt, wie wir alle wissen, vorbei und wir dürfen neu starten. Genau, aber das ist sozusagen die Idee beziehungsweise das Vorgehen, wie wir mit so welchen Themen hingehen. Und das Ganze kann man in vier Punkten hintun. der User bekommt davon sofort was mit, weil sein Service weg ist, weil sein HTTP-Request weg ist, weil seine SSH-Session weg ist, was auch immer, oder weil sein ganzer Server nicht mehr da ist. Das tut weh, aber es ist entsprechend besser, als dass wir entsprechend einen Attack-Vektor haben, der dann etwas macht und seine Attacke verschleiert. Und das versuchen wir damit zu lösen. Wenn wir sagen, sofort closed, wir haben einen Dump, wir haben entsprechend genau diese Stelle identifiziert, dann hat der Angreifer keine Möglichkeit mehr, sein Vorgehen nochmal etwas zu verschleiern und dass wir das entsprechend beim Debug nicht mehr finden. Dieses Vorgehen, jetzt mal auf den Kernel bezogen, sehen wir in allen unseren Daemons. Wenn wir Systemoperationen machen, wird gecheckt, hat das jetzt funktioniert? Und wenn nicht, dann ist dann sozusagen hier ein Close, hier ein Exit gemacht. Der SSHD macht das auch an vielen, vielen Stellen. Und das ist etwas, was jeder mitnehmen kann, so ein Vorgehen. Zu sagen, wir implementieren es genau nach diesem Prinzip, wenn wir einen kritischen Pfad verfolgen beispielsweise. Und last but not least, natürlich Nummer 3 und 4, entsprechend haben wir dann die Möglichkeit, irgendwie Bug Report zu sehen, können versuchen, den Fehler zu identifizieren, können sehen sozusagen, wie ist es dazu gekommen und das Ding wieder zu fixen und wieder zu shippen. Deswegen auch das Thema mit dem Errata, die wir verfolgen und nicht mit den entsprechenden CVEs. Und das Zitat lasse ich einfach mal so stehen, das darf jeder für sich selber entsprechend mitnehmen. This is the best current practice to build good software. Theodoret. So, wir kennen es wahrscheinlich alle, weil wir es alle mal gehört haben, Security by Default. Ich habe es zu häufig gehört und irgendwie fehlt mir immer so der Griff daran, weil, machen wir es anders, was ist es für uns, Secure Default? Security by Default bedeutet einfach, es gibt einfach weniger Knöpfe. Und das ist das Ziel, nicht für alles Knöpfe zu bauen. Ich sehe zu häufig in der Industrie, alle Features lassen sich ja ausmachen. Und dann bauen wir das irgendwie so sicher, weil wenn wir die und die ausmachen, dann kriegen wir das hin. Das ist aber ein großes Problem. Erstens weiß der User gar nicht, wie er ein sauberes Setup da hinbekommt. Je mehr Knöpfe ich habe, umso mehr überfordere ich jeden. Mein klassisches Beispiel war letztes Mal, irgendwie wollte ich mir ein Linux einrichten, meine Festplatte verschlüsseln und durfte dann 1000 Security-Optionen setzen, nochmal mit irgendwelchen unterschiedlichen Schlüsseln und so weiter, statt einfach, dass mir irgendjemand, der Security-minded ist, das Beste da auswählt und sozusagen meine Defaults setzt. Das ist sozusagen ein Thema, das wir entsprechend fokussieren. Nicht nur das Thema, die Knöpfe alle ausmachen, sondern versuchen, so weit wie möglich diese Knöpfe zu vermeiden. Klingt einfach, ist es natürlich entsprechend nicht. Der nächste Punkt, vielleicht waren einige in dem Vortrag zuvor, da wurde Sudo entsprechend ein bisschen, also die Config von Sudo, auseinandergenommen, so ein paar Pitfalls erklärt. War sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Sudo, wer es nicht weiß, ist von Totsi Miller geschrieben worden. Und Totsi Miller ist ein OpenBSD-Entwickler. Sudo wurde ganz lange in der Codebase von OpenBSD weiterentwickelt, also im CVE, also entsprechend dort. Und irgendwann mal haben wir gesagt, too much. Es geht nicht. Nicht nur, weil sich die CVEs angehäuft haben in Subsystems, die komisch waren. Wir haben angefangen, Kerberos rauszuschmeißen, weil es keiner mehr auditieren konnte. Es war eine zu große Codebase und nach haben wir gesagt, wir brauchen einen Ersatz für Sudo. Der OpenBSD-Way ist meistens, und hört sich immer irgendwie so revolutionär an, ist es gar nicht. Wir gucken, ob wir da was selber schreiben können. Und selber schreiben in dem Fall war unter 500 Zeilen. Das Ding macht das, was man so als seine 80-20-Regel nennt, so 80% der Use Cases erfüllt ist, die man als Sudo-Nutzer hat. und die 20% Enterprise-Sachen eben nicht. Und dafür installiert man sich Sudo, falls man irgendwie Kerberos-Authentifizierung oder sonst irgendwelche magischen Sachen, die irgendein Enterprise-Requirement entsprechend haben. Aber das ist so dieser Weg, den wir gegangen sind. Genauso wie wir den Weg gegangen sind, wir wollten etwas haben zum Signieren von Paketen, von entsprechenden Installationen. Die Antwort, die uns die Open Source Community gibt, die unglaublich lang ist, die unglaublich solide ist, ist GPG. Hat halt die Prämisse bloß, dass es nicht mit unserer Philosophie einhergeht. Diese Codebase ist einfach nicht auditierbar. Wir reden hier von einer 250.000 Lines of Code. Selbst eine AI macht da entsprechend keine Freude mit, damit zu operieren. Und haben gesagt, was brauchen wir als Kernfunktionalität? Und haben diese entsprechend nachgebildet bzw. implementiert. Und das zieht sich so in jede Decision eigentlich rein. Wir gucken, was brauchen wir denn wirklich an Toolset, an Funktionalitätsset und versuchen das zu bauen. Und dann merkt man schneller als Entwickler, es ist gar nicht so kompliziert, es ist gar nicht so viel. Und das ist der Weg, den wir hier gegangen sind. Und daraus resultierte etwas, beziehungsweise was sehr häufig einhergeht, ist, dass wir sehr gerne Code löschen. Also wir sagen, wir brauchen diese Feature nicht mehr, dieser Code ist zu kompliziert, was löst es denn für ein reelles Problem, braucht man das noch? Und versuchen nach und nach Sachen zu entschlanken. Es ist super schwierig, als Entwickler Code zu löschen, besonders den man auch selber geschrieben hat. Das ist einfach eine emotionale Barriere, die einfach nicht zu unterschätzen ist. Und diese Courage zu haben, das zu tun, und ich habe wirklich lange recherchiert, um irgendeinen Use Case aus dem Business zu finden, wo man sagen kann, hey, das hatte auch einen wirklichen Impact mal, weil darüber spricht ja sonst keiner. Habe nur entsprechend The Night Capital Problem gefunden, wenn man danach googelt. Das ist eine spannende Geschichte, die hatten irgendwie was in ihrer Codebase drin, was 8 Jahre duplicated war und deaktiviert war. Und irgendwann hat es ein Entwickler aus Versehen aktiviert. Und das hat irgendwie, dieses Issue hat irgendwie innerhalb von 45 Minuten einen 4 Millionen US-Dollar Schaden erzeugt. Milliarden, ne? Milliarden, irgendwie so. Ja, genau, absurd. Also man findet sehr selten da irgendwie so Informationen zu, weil wer sagt denn sowas? Oh ja, wir haben aus Versehen ein obsoletes Feature wieder aktiviert. Es ist wirklich ein Case und das kann ich nur jedem mitnehmen, das zu tun. Es fühlt sich im ersten Moment nicht richtig an, aber dieser Weg ist sinnvoll zu gehen, dass man immer wieder guckt, brauche ich die Sachen, kleine Zyklen machen, obsolet stellen, nächstes Release oder nächsten Block, nicht nur sozusagen den Code nicht mehr erreichbar zu machen, sondern wirklich komplett löschen. Und dazu ein Beispiel mitgebracht, weil es ganz aktuell war, 27. Ja, das war gestern. Hat irgendjemand was gemeldet, irgendwie in Richtung AirDate? Das ist so ein Tool, womit man sozusagen NTP-Server fragen kann, hey, gib mir mal die aktuelle Zeit, ich möchte das jetzt mal in meinem System selber überschreiben. Also NTP bloß Command-Line-mäßig. Und da gibt es ein RFC, das 868. Das implementiert halt eine Methode über TCP statt entsprechendes SNMP-Protokoll und NTP-Protokoll. Und das ist eigentlich obsolet. Und da hat jemand so einen Bug drin gefunden. Und unsere Antwort war, ein paar Tage später, das. Dann weg damit. Es macht keinen Sinn mehr. Es ist sozusagen aus der Zeit gefallen. Wirklich die Sachen löschen. Und wenn ich eine Sache nur mitnehmen kann, dann das. Löscht viel Code. Versucht, unnützen Code zu finden und zu löschen. Kein Code, kein Security Issue there.
Heartbeat war das berühmteste, oder?
Ja.
Heartbeat war ein Feature, was keine Sau gebraucht hat.
Ja. Heartbeat vielleicht, weiß.
Ja, das war ein Beispiel gerade. Heartbleed ist so das berühmteste Feature, was aus einem unnötigen Feature entstanden ist.
Genau.
Ich habe hierzu vielleicht eine Frage oder Anregung.
Tschüss, los.
Wie sehr seid ihr darin involviert, jetzt gerade bei den RFCs Dinge als obsolet zu lobbyieren?
Oh,
Habt ihr das, ist das was ihr auch in Angriff nehmt oder entscheidet ihr das nur für OpenBSD, dass das für euch jetzt obsolet ist?
Wirklich bei den RFCs gesprochen, weiß ich gar nicht. Ein paar von uns sind stark in den RFCs involviert, besonders GPG und viele HTTP-Geschichten. Da weiß ich nicht, wie sehr sozusagen die Kollegen dahinter sind. Ich kann es mir so vorstellen, dass sie da auch sehr hinter sind. Aber das ist nochmal, bei Code ist es nochmal ein bisschen einfacher. RFC ist halt leider ein sehr politisches Spiel. Und da etwas halt so durchzubekommen, besonders wenn die Community deleted-minded ist, ist es nochmal viel einfacher. Heartbleed, weil es gekommen ist, was war die Konsequenz für OpenBSD? Wir frocken OpenSSL und löschen die Hälfte des Blödsinns da weg. Weil es einfach Wahnsinn war. Es waren so viele Features da, es waren so viele Geschichten da und man ist ja immer noch nicht fertig mit, man wird ja nie fertig damit. Aber die Konsequenz, und vielleicht das als so Anekdote mitgenommen, was bei Heartbleed und OpenSSL passiert ist. Und dieses, wir frocken das als OpenBSD-Community und löschen das halbe Zeug weg. Die Konsequenz war ja, OpenSSL hat bemerkt, gar nicht so eine schlechte Idee. Machen wir die gleiche Arbeit nochmal. Aber ihr seht, das ist halt wirklich ein Weg, irgendwann mal mit Altlasten loszuwerden, unsere Codebase zu löschen. Ist noch eine Frage?
Eher eine Anmerkung zur Frage, die gerade kam. Ich glaube, ihr habt auch irgendwann mal euren Bluetooth-Stack rausgeschmissen, weil ihr gesagt habt, den können wir nicht mehr warten und wir sind damit fein, dass wir dann halt kein Bluetooth
genau. Und
die unterstützen, weil die Alternative wäre, dass wir nicht gewarteten Code haben, den wir nicht reviewen können und der halt potenzielle Security-Issues reinmacht. Das ist halt eine Abwägung, die muss man sich dann halt überlegen. Kann ich damit, wenn man sagt, okay, ich brauche nicht unbedingt eine Bluetooth-Maus, dann wird man sagen, okay, ist voll fein, für meine Firewall brauche ich keine. Da möchte ich gerne OpenBSD einsetzen.
Toll.
Wenn ich natürlich auf mein Notebook, möchte ich ehrlich gesagt schon eine Bluetooth-Maus einsetzen und das ist dann halt Linux.
Richtig. Ja, true. Ich bin ein bisschen aus der Zeit, von daher, wenn es geht, Fragen bitte nach hinten, wäre super. Ist es okay? Dankeschön. Der Bluetooth-Stack genauso, hatte auch viele historische Geschichten so. Bluetooth-Maus und Tastatur ist ja doch fein, ne? Aber dieser Audio-Stack da drin, das ist ein halber Kernel an Code. Aber side notes away. Ich habe noch so eine Folie mitgebracht zur Software Supply Chain, in Klammer auf Security. Was unser Weg ist, was das Thema angeht, was man sich auch anschauen kann als Projekt, ob man das macht, zu sagen, wir referenzieren nicht irgendwelche Dependencies, wir ownen die Dinge. Also heißt, wenn wir wirklich irgendwas nehmen, sei es, keine Ahnung, jetzt, was war aktuell, zum Beispiel libpng mit reingenommen, dass da halt ein Owner hinter ist, der sich sozusagen die Reviews der Updates auch anguckt und sagt, wir ziehen das mit rein, aber jemand ist dann verantwortlich für den Zyklus und nicht sozusagen, ja, wir updaten das dann halt mit jedem Release und so weiter, wir gucken uns nicht die Diffs davon an, wir gucken uns nicht das Projektvorgehen beziehungsweise was die geändert haben. Das ist nicht der Weg, den wir gehen. Also wie wir importieren, die Sachen wirklich 1:1, also ein hart CVS Copy and Paste, wenn du es so nehmen möchtest, rein und das ist unsere Codebase dann. Und wir sind dafür verantwortlich. Und wir modeln die natürlich dann auch um, wenn es sein muss, gewisse Sachen. Aber das ist so ein Weg, den man auch gehen kann. Und der schöne Vorteil, wenn man diesen Weg geht, seine Dependencies werden nicht explodieren. Weil so viel Workload kannst du gar nicht, um das zu managen. Aber wenn wir sozusagen nur auf Dependencies referenzieren und sagen, ja, dann keine Ahnung, das ist einfach irgendwie so eine Dependency, die ownen wir nicht, die brauchen wir, da linken wir gegen und der Rest interessiert uns nicht. Den Weg gehen wir nicht. Also vielleicht ist das etwas, was man mitnehmen kann, diesen Pfad. Und dann die Thematik, die ich vorhin angesprochen habe, noch mit Hackathons. Wenn man entsprechend viele Dependencies hat oder nur wenig Dependencies, kennt man sozusagen die Communities dahinter? Kennt man diese Open-Source-Communities? Weiß man, wer da reinkontributed hat? Hat das irgendwie einen Charakter, den man für sich selber überschauen kann? Das sind auch entsprechend Sachen, die wir auch mit den entsprechenden Hackathons versuchen, noch ein bisschen so persönlich zu machen. Eine weitere Sache ist die Thematik, wir versuchen, wenn wir Bugs haben, jeglicher Art, sei es Buffer Overflows, sei es irgendwelche Sachen wurden falsch programmiert, also irgendwelche API-Calls wurden nicht so sauber gemacht. Sobald etwas passiert, ist eigentlich so jeder, ah, cool, wurde committed, meistens spreche ich mit einer sichtbaren Meldung, so und so musste das sein. Entweder versuchen wir das in unseren Man-Patches noch mit aufzunehmen, ansonsten versuchen wir überall im Source-Code, im Kernel bzw. im Userland auch zu gucken, wurde das vielleicht auch irgendwann mal so falsch benutzt. Weil wir kennen es ja, große Codebases, viel copy-pasted her und wir versuchen so irgendwie für uns selber Bug-Klassen zu definieren und versuchen die durchweg, wenn wir dann sowas finden, durch die ganze Codebase zu jagen und dann diese zu eliminieren. Das hat extrem gut geholfen, weil wir das kaum nur noch haben. Das war so meine Anfangszeit, da waren so die letzten Wische, sage ich mal, und das wird immer weniger, weil man sagte, weil man sozusagen diesen Prozess hatte, der sehr erfolgreich war. Und das kann ich auch nur mitnehmen, euch auch entsprechend mitnehmen. Versucht, wenn ihr irgendwelche Bugs habt, davon eine Klasse zu machen, gucken, finde ich so ein ähnliches Pattern irgendwo wieder und kann das halt fixen. Noch eine Folie, bis es dann sozusagen zu einem anderen Topic geht, so Coding Standards. Wer bei OpenBSD sozusagen mal ein bisschen reinschnuppern möchte, wir haben so eine Style-Man-Page, um mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen, was das so bedeutet. Und ja, der zweite Satz ist in den größten oder ist in der Vielzahl eigentlich immer das, was es ist. Also Security Issues sind meist einfach nur Programmfehler. Es ist selten, dass man irgendwelche Bugs hat, die ein Security Issue haben, wo der Maintainer sagt, ja, das kann ich nicht fixen, it's by design. Sehr selten. Wenn es dann so ist, dann weiß man, dass man das Schiff erstmal verlassen sollte und sich umschauen sollte nach einem anderen Tool. Somit ist es das immer zu betrachten. Also versucht einfach irgendwie entsprechend die Bugs zu fixen. Und das Thema KISS kennen wahrscheinlich viele. Keep it simple and stupid. Und es gibt noch andere Variationen, andere Iterationen dieses Kürzels. Das ist natürlich so leicht gesagt. Und es ist kein Unfall, dass sowas passiert. Das ist wirklich eine Strategie, das durchzuführen. Und hier muss man sich überlegen, wie man das macht. Und unser Weg war ja wie vorhin beschrieben, es geht einfach nicht, dass wir sozusagen viel Code haben. Wenn wir viel Code haben, schaffen wir dieses Prinzip entsprechend nicht umzusetzen. Und wir wollen dieses Prinzip umzusetzen, weil aus unserer Sicht einfach jeder komplizierte Code einfach Bugs hat. Ein Slogan, der hier so draufsteht, ne? Clever Code is almost always wrong. Leider stimmt es. Denn die Zeit zeigt es uns dann, dass sich dann doch irgendjemand Smartes einen Weg findet, diesen Code zu brechen oder entsprechend einen Bug drin zu finden, der zu einem Security-Issue führen kann. Genauso wie mit den APIs. APIs zu designen, unglaubliches schwieriges Konstrukt. Ich habe nachher noch mal ganz kurz zwei Beispiele mitgebracht, wo wir uns vielleicht als Security-Industrie entsprechend auch dran orientieren können, in diesem Weg zu gehen und das einfach nach dem KISS-Prinzip designen können. Und last but not least, designen sollte man natürlich das Ganze vorher. Weil sich sozusagen, das hört sich wie so ein Security-Slogan an, aber Security nachher irgendwo entsprechend mit rein zu designen, zu bauen. In den Regeln scheitert das bei Design. Gut, kommen wir noch zu zwei Punkten, wie wir das entsprechend bei OpenBSD in allen unseren Daemons, wenn ihr SSH nutzt, in SSH entsprechend umgesetzt haben, sind diese zwei Methoden, Privilege Separation und Privilege Dropping. Das erste, Privilege Dropping, soll einfach nur die Frage, man stellt sich einfach die Frage, weil es, wahrscheinlich habt ihr es schon mal gehört, das ist entsprechend das Principle of Last Privilege. Und die einfache Frage, die man sich so stellt, braucht mein ausführender Code die ganze Zeit Root-Rechte? Und oder braucht es überhaupt Root-Rechte? Und wenn es sie braucht, für was denn überhaupt? Und wenn man sich diese Frage stellt, kommt man schnell zu der Möglichkeit, wir können es entsprechend umdesignen. Und eine Möglichkeit ist, einen anderen User zu kreieren für meine Applikation, für meinen Daemon, der die nicht privilegierten Sachen entsprechend umsetzt. Ein Beispiel kommt gleich noch, unten hier so ein paar klassische Beispiele, die man entsprechend immer hat, so gewisse Files, die man öffnen muss, zum Beispiel etc-Files, ja, da brauche ich Root-Rechte gegebenenfalls, irgendwelche Sockets, wir erinnern uns an Ping, ich brauche ein RAW-Socket, ein RAW-TCP-Socket, um mein ICMP-Paket entsprechend zu schicken. So welche Themen habe ich, gewisse Syscalls, die ich umsetze. Das wäre sozusagen Nummer 1. Und das Privilege Separation, eine andere mächtige Möglichkeit ist, wenn ich es weiß, den User entsprechend, 10 Minuten, achso, ja, ich beeile mich, Dankeschön, genau, entsprechend sozusagen meine Prozesse zu splitten und die unter verschiedenen Rechten laufen zu lassen. Ein ganz klassisches Beispiel, das wir hier aufgeführt haben, ist alle unsere Services, sei es RealAD, Load Balancer sozusagen, Level 7 Load Balancer, HTTP, SMTPD, SSH, alle diese Services funktionieren genau nach dieser Methodik, dass wir für gewisse Tasks, die zu tun sind, entsprechend gewisse Services bauen. Und um da nicht zu abstrakt drüber zu reden, ein ganz das älteste Beispiel ist wahrscheinlich der NTPD, unser Daemon. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier entsprechend drei Prozesse. Also der Root-Prozess, mit dem das Ding gestartet wurde. Und dann entsprechend habe ich zwei Fork und Exec. Und hier ist es entsprechend wichtig, bei Fork stelle ich sozusagen einen Child-Prozess. Und mit Exec gibt es sozusagen einmal einen komplett neuen Address-Space. Und das sind zwei wichtige Komponenten, die wir hier sehen. Und dann weiß ich sozusagen, ja, der eine kann dann entsprechend seine NTP-Connection machen fürs Internet, der andere macht die DNS-Lookups, beide haben unterschiedliche Rechte, da dürfen wir auf unterschiedliche Systeme zugreifen, Filesysteme beispielsweise, und der eine, weil nur das braucht er, der NTPD, um einmal die Zeit zu setzen, Zeit und Datum. Und das macht er mit einem Syscall, der braucht Root-Rechte und das macht entsprechend der Root-Prozess. Das Ganze geht natürlich auch viel komplizierter mit viel, viel mehr Services. Ihr seht es entsprechend unten in der Legende, Privileged und Unprivileged und Unprivileged und Change-Rooted Prozesse der OpenSSMTPD, der genau das Gleiche verfolgt. Und das Spannendste ist, ich habe auch eine Codebase, wo ich weiß, wo der kritische Pfad ist. Der kritische Pfad heißt für mich sozusagen der rot ist. Das ist mein Prozess, der am wichtigsten ist erstmal für mich, wo ich wirklich jede Zeile für Zeile absichern muss. Die anderen natürlich auch, aber der läuft ja unter Root. Also hier ist sozusagen das Worst-Case-Szenario ziemlich hoch. Und wie vorhin versprochen, mit entsprechend so ja, ein paar Paradigmen, wir haben zwei Security-Features, das nennt sich einmal das Pledge und einmal Unveil, die gucken wir uns gleich nochmal an. Aber was ich hier einfach gerne mitnehmen würde, ist, dass wir Security-Features bitte, bitte so designen, die wirklich jeder von uns verwenden darf, verwenden kann, ohne Fehler. Weil was kann ich denn hier falsch machen? Entsprechend diese Thematik. Und gucken wir uns das mal einfach an, um es nicht so abstrakt zu halten. Was ist Pledge? Pledge kann ich entsprechend Promises setzen, was mein Prozess machen darf. Ich habe entsprechende Klassen, also Standard Input Output, RPath, WPath, CPath und so weiter und so fort. Gar nicht ins Detail. Ihr seht ja die Tabelle, da sind halt System Calls, die gemacht werden dürfen. Genauso wie hier entsprechend. Und das System ist ganz einfach. Ich habe links oben den Aufruf, den Pledge-Aufruf. Ich sage, ich hätte gern diese beiden Klassen. Heißt, meine Applikation, mein Prozess, mein Pledge-Prozess darf diese Syscalls machen. Und das ist es. Und natürlich wenn man so ein Feature oder so ein Security-Feature hat, geht es nur one way. Sonst wäre es ja doof. Sonst könnte sich ja irgendeiner Angreifer wieder sagen, ja, ich rufe mal Pledge auf und gib mir mal hier wieder andere. Also wenn ich einmal sozusagen den Weg gegangen bin, kann ich nie wieder hochgehen. Ihr habt es ja vorhin mitbekommen, was passiert bei uns, wenn sozusagen etwas nicht dem typischen Weg entspricht. Das Programm wird terminiert. Bei Pledge ist es noch ganz nett, man sieht sozusagen der D-Message, was denn da los war, kann dann gucken, welches Syscall es war und hat dann ein bisschen mehr Einblicke zum Debuggen. Wie man sowas designen kann, ist beispielsweise so, ich habe ein, das ist unser Netcat und je nachdem, welche Parameter ich übergebe, habe ich entsprechend unterschiedliche Pledges. Und da ich ein bisschen aus der Zeit laufe, fragen wir später, Unveil, genau das gleiche Prinzip. Wir haben sozusagen, Unveil versucht, das Filesystem zu restriktieren. Wer darf wo was zugreifen? Hier sehen wir sozusagen ein Unveil, also ein Programm ohne Unveil. Und hier sehen wir ein Programm mit Unveil, wo ich sozusagen etc mitgebe. Scheitert Unveil natürlich, ist vorbei das Programm. Aber entsprechend hat dieses Programm nur Zugriff auf etc. Und so kann ich das natürlich weiter variieren. Und mir ist bestimmt bewusst, dass hier nicht ganz so viele C- oder C++-Entwickler sind. Wenn doch, auch cool. Wenn nicht, dafür für diese beiden System-Calls gibt es viele Bindings für alle anderen Sprachen, Rust, Go etc. pp. Und hier würde ich gerne auf einen guten Freund aus Nürnberg verweisen, den Alvar Penning. Der hat in seinem Blogpost entsprechend darüber mal geschrieben, wie Privilege Separation und Privilege Dropping funktioniert in Go-Programmen. Ganz einfache One-Liner. Das Ganze geht auch in Rust, da gibt es auch schöne Beispiele. Aber er hat sich das für den CC-Kongress auch mal genommen und einen Workshop gemacht, wo er gesagt hat, hey, lass uns mal Unveil und Pledge nehmen. Warum Unveil und Pledge? Weil es einfach super einfach ist. Das geht auch unter Linux, aber ein bisschen mehr, bisschen mehr Spaß. Und hat da mal so einen Workshop gemacht. Er hat sich einfach Open-Source-Programme genommen, die fertige Exploits schon hatten, also wo es CVEs gab mit Exploits. Und hat die mit Unveil und Pledge einfach nur entsprechend modifiziert und gesagt, naja, eigentlich darf das Programm ja nur das und das. Und dann kurz bewiesen, dass sozusagen diese Exploits nicht mehr möglich waren. Und last but not least, nochmal so ein kleiner Recap. Einmal die Thematik oder die Einladung, ja, schreibt euren Code für OpenBSD, lasst ihn entsprechend dort mal laufen. Auditiert euren Code, selbstverständlich. Und auch wenn das so eine kleine Floskel ist, dieses auditiert euren Code, natürlich. Aber der wichtigste Punkt, den ich gerne mitgeben würde, ist halt das Thema, startet euren Code, euren Legacy-Code zu löschen. Auch wenn da Herzblut dran hängt, wenn er nicht mehr benötigt wird oder dieses Feature einfach weg kann, ist es eine gute Möglichkeit. Die ganzen Bindings, die wir gesehen haben, gibt es auch entsprechend für alle, oder die Unveil und Pledge-Bindings gibt es auch entsprechend für alle anderen Sprachen. Und versucht zu schauen, ob ihr nicht sozusagen Privilege Separation und Privilege Dropping umsetzen könnt, auch für eure Applikation. Es gibt ganz einfache Beispiele. Man kann sich zum Beispiel Ping anschauen unter OpenBSD, das sozusagen seine Privilege Drops, viele weitere. Es ist mit sehr wenig Code möglich. Und ja, wenn es einen zweiten Recap geben sollte, macht euch sozusagen ein OpenBSD-Setup, portiert euren Code drauf und ja, habt Spaß mit OpenBSD. Und wenn es euch sozusagen gefällt, natürlich freut sich die Foundation für jede Spende. Und last but not least würde ich mich herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören.